Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch ganz herzlich grüßen, auch von unserer Hauskreisgemeinde Meißen. Und ich hoffe, Sie kommen auch ohne uns jetzt aus, den heutigen Tag. Ich hatte beim letzten Mal ja schon angefangen zu sagen, also wer ist Gott? Jeder hat so seine Vorstellungen, wie Gott sein sollte, aber sind diese Vorstellungen tatsächlich auch die Vorstellungen, die Gott von sich selber hat? Oder die Vorstellungen, bei denen Gott sagt, so bin ich. Das ist das, was ich euch in der Bibel gesagt habe. Und ich hatte beim letzten Mal angefangen, dass Gott, dessen Namen der Eifersüchtige ist, jetzt nicht unbedingt so primär in das Bild von Gott passt. Dass man eigentlich von Gott etwas anderes erwartet. Und jetzt könnte man sagen, gut, dann nehmen wir doch jetzt was Positives. Gott ist Liebe. Das ist alles bestens, alles schick, alles schön. Lass uns mal anfangen mit dem Epheserbrief, Epheser 3, Verse 14 bis 19. Und dort heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Nun mal davon abgesehen, für einen Physiker ist das der Hinweis, aha, es gibt also vier räumliche Dimensionen, aber darauf will ich heute nicht eingehen, sondern einfach nur an dieser Stelle darauf eingehen, dass Paulus sagt, wir werden aufgefordert, die Liebe des Christus zu erkennen, die wirklich umfassend ist. Aber da muss man die Frage stellen, ja, warum ist das jetzt notwendig? Warum schreibt er das dort rein? Ist das nicht sowieso der Kern des Evangeliums, den wir den Menschen weitergeben müssen? Also bei Pro Christ gab es vor vielen Jahren mal so den Spruch als Wochenspruch dort, Gott liebt dich und will, dass dein Leben gelingt. Ja, Gott liebt dich, das sollen wir den Menschen weitersagen, und darum, weil er dich liebt, will er, dass sein Leben gelingt. Und das ist ja auch nicht falsch. Und man könnte auch sagen, ist außerdem das Ganze nicht sowieso die alles überragende Eigenschaft Gottes, dass Gott einfach Liebe ist. Und es gibt ja viele Abhandlungen, die darüber geschrieben worden sind. Und ich habe mal so vor etwas längerer Zeit schon beim SCM-Shop gegoogelt zu diesem Thema und habe dort 1790 Treffer gefunden. Abhandlungen, Bücher, Traktate und so weiter, die zu diesem Thema geschrieben worden sind. Gegentest zum Thema Buße gab es nur 104. Entschuldigung. Und der Treffer ergab so verschiedene Sachen, zum Beispiel Sag ihnen, dass ich sie liebe von Joyce Meyer. Oder zweitens Leben in der Liebe des Vaters von Manfred Lanz. Oder wenn es um zwischenmenschliche Sachen geht, Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Alles Bücher, die, ich hätte fast gesagt, in Bestsellerliste vom SCM-Shop relativ weit oben sind. Und wenn man sich die durchliest, kann man einfach nur zu der Erkenntnis kommen, ja, Gott ist Liebe, das umfasst alles, mehr ist da nicht zu sagen. Es gibt dann noch andere Bücher, da geht es um christlich verbrämte Psychologie, die uns das auch nahe bringt, dass es ja gar nicht anders geht. Und dann, wenn man sich dann noch weiter das anguckt und sagt, okay, schlagen wir mal auf, was sagt die Bibel dazu? Ich meine, wir sollen ja mal in der Bibel testen, dann können wir in 1. Johannes, den hatten wir ja eben gerade erwähnt, 1. Johannesbrief 4, die Verse 7 bis 21 lesen. Und da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugt, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt und Gott zu uns hat, Moment, die Gott zu uns hat und Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und wenn wir den Text weiterlesen bis Vers 21, werden wir feststellen, es kommt ganz oft das Wort Liebe und letzten Endes ist Liebe der Dreh- und Angelpunkt, der alles entscheidet. Und in diesem Text kommt insgesamt das Wort Liebe 27 Mal vor, also im Durchschnitt zweimal pro Vers. Und auch Vers 8, den wir am Anfang gelesen hatten oder den ich da gelesen hatte, heißt, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wenn wir diesen Vers nehmen, dann können wir sagen, ganz klar, also wenn du nicht liebst, wenn du deinen Bruder nicht liebst, wenn du Gott nicht liebst, dann hast du Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe und damit ist die Sache doch erledigt. Und jetzt könnte ich an dieser Stelle sagen, damit ist eigentlich alles gesagt, die Predigt könnte ich jetzt beenden und sagen, liebt Gott, liebt einander und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Nun, in vielen Gemeinden wird diese Sache auch als Totschlagargument verwendet, wenn man Kritik übt und gesagt und dort irgendwie sagt, du, das geht so nicht, dann heißt es, das kannst du so nicht sagen. Dann bist du lieblos. Und wenn du lieblos bist, bist du ja gar kein Christ. Dann kannst du also gar nichts sagen. Also eine Sache, mit der man sich selber quasi immer rechtfertigen kann. Und deswegen jetzt die Frage von meiner Seite her, sind diese Vorstellungen, die wir dort haben oder die, denen wir begegnen, tatsächlich auch die Vorstellungen Gottes? Sind sie mit dem Wort Gottes wirklich vereinbar, auch wenn es so aussieht? Und wir haben hier ein kleines Problemchen. Das Problemchen ist, die deutsche Sprache kennt nur einen einzigen Begriff für Liebe. Die griechische, 7 Hauptwörter, die alle dann noch mit Präpositionen und so weiter versehen, weiter spezifiziert werden können. Und das ist unser Problem. Das heißt, wir müssen eigentlich, und das ist schade, dass wir es in Übersetzungen nicht haben, sondern wir müssten eigentlich immer drin zu stehen haben, welches griechische Hauptwort steht dort. Denn es gibt Begriffe, die meinen etwas ganz Spezifisches und es gibt andere Begriffe, die meinen etwas anderes. Also ich will es mal zu einem Beispiel verdeutlichen. In der heutigen Zeit wird ja vieles durcheinander gewürfelt, wird alles platt gemacht, ist alles dasselbe und das ist es aber eigentlich nicht. Also zum Beispiel werden Leute gerne als Tyrann und Despot bezeichnet. Aber da muss man mal sagen, ja, was jetzt? Tyrann oder Despot? Ein Tyrannos und Despotes vom Griechischen her sind unterschiedliche Begriffe. Und wenn die Griechen unterschiedliche Begriffe haben, meinen sie Unterschiedliches. Es kann sein, dass es dort eine gemeinsame Schnittmenge gibt, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Also so ist es so, dass der Tyrann Alleinherrscher ist und alle ihm Untergebenen nur als solche sieht, wie sie ihm von Nutzen sein können. Wenn sie ihm keinen Nutzen mehr bieten, brauche ich sie nicht mehr. Ich muss mich nicht um sie kümmern. Der Despot aber hat eine Fürsorgepflicht, der er nachkommt. Und das ist der Grund, weshalb Gott 5-mal und Jesus 1-mal in der Bibel als Despot bezeichnet wird, jedoch nie als Tyrann. Und darum ist es wichtig, dass wir die Grundbegriffe unterscheiden lernen, denn es ist ein Unterschied zwischen dem und dem. Also lasst mich mal die 7 Worte kurz erläutern und auch die, die in der Bibel gar nicht vorkommen. Denn wenn wir wissen, welches Wort nicht verwendet wird, wissen wir, dass dieser Aspekt in der Bibel bezüglich der Liebe gar keine Rolle spielt. Und so geht es los mit dem Begriff Aphrodite. Aphrodite kennen wir eigentlich nur als Namen einer griechischen Göttin, aber Aphrodite bedeutet übersetzt Liebesgenuss, Schwelgen in der Liebe. Und das finden wir in der Bibel nicht. Gibt's nicht. Spielt keine Rolle. Erastos heißt geliebt, liebenswürdig, anmutig, reizend. Aber das kommt auch nur als Name vor. Genauso Aphrodite gibt es ja als Name, aber Erastus gibt es auch als Name, taucht auf in Apostelgeschichte 19, Vers 22, Römer 16, Vers 23, 2. Timotheus 4, Vers 20, als Erastus, als Statthalter von Korinth. Aber als Tätigkeit das Wort nicht. Dann Eros, Erotik, geschlechtliche Liebe, sinnliches Verlangen, Lust, auch das kommt in der Bibel nicht vor. Wenn die Bibel darüber spricht, dann umschreibt sie es, aber sie wendet dieses Wort nicht. Und auch das ist charakteristisch für Gottes Wort oder für seine Schrift, weil es gibt einfach Begriffe, die sind so profan, so weltlich und so negativ besetzt, dass sie in der Bibel nicht verwendet werden. Sie werden Dinge umschrieben, aber die Begriffe nicht verwendet. Und dazu gehört Eros. Oder auch Mania. Manie, Raserei, Wahnsinn, Liebe als heftige Gefühlsbewegung, besessen sein von einem anderen oder von irgendetwas bedeutet das. Und das taucht nur ein einziges Mal auf, und zwar an der Stelle, wo Paulus vor Festus steht und ihm Rede und Antwort steht und Festus ihm sagt, du bist doch von Sinnen. Da steht Manie. Also es ist nicht im positiven Sinne zu verstehen, wie wir sollten dieses Sein oder danach streben. Dann haben wir Storge. Und Storge meint die Liebe der Älteren zu den Jüngeren im Allgemeinen, aber speziell auch die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Auch das kommt so nicht vor, sondern nur in der Negation als Astorge. Und in die Stelle, lasst uns mal kurz aufschlagen, 2. Timotheus 3, Vers 3, weil das aus unseren Texten gar nicht so draus hervorgeht. Und ich denke, das ist nicht verkehrt, wenn man weiß, was diese Sache dort an der Stelle bedeutet. Also 2. Timotheus 3, Vers 3. Allgemein 2. Timotheus 3 geht es am Anfang darum, da wird die endzeitliche Gemeinde vorgestellt mit Eigenschaften, 18 Eigenschaften, 6 mal 6 mal 6, also 6 und 6 und 6 Eigenschaften, die dort vorgestellt sind. Und im Vers 3, oder ich fange mal mit 2 schon an, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Und da steht Astorge dran. Das heißt also, die Eltern werden ihre Kinder nicht lieben. Nicht allgemein lieblos, sondern Eltern werden ihre Kinder nicht lieben. Das meint es, was da drin steht. Und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wenn man sie nicht liebt. Die eine Möglichkeit ist die, dass man sie absolut vernachlässigt. Dass man sagt, du bist halt da, sieh zu, wenn du was im Kühlschrank findest, ist gut, wenn nicht, hast du Pech gehabt. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass man ihnen alle Steine aus dem Weg räumt und sie deshalb eigentlich nicht liebt, weil man sie nicht die Möglichkeit gibt, zu wachsen und größer zu werden. Also das ist das, was wir dort finden. Und dann haben wir zwei Begriffe, die kommen tatsächlich in der Bibel vor. Der eine Begriff ist Phileo. Phileo bedeutet Liebe zu den einem nahestehenden, seelische Liebe oder auch gefühlsbetonte Liebe. Und hier haben wir verschiedene Stellen, also zum Beispiel im Titus wird gesagt, die Frau soll ihren Mann lieben. Philandria steht dort oder ihre Kinder Philotechnia. Es sind die beiden Begriffe, die dort stehen. Oder auch Bruderliebe, Philandelphos. Adelphos als der Bruder, Adelpho, der Bruder in Römer 12, Vers 10. Das ist etwas, was auftaucht, und zwar sehr häufig auftaucht. Und der zweite Begriff ist Agape. Und bei Agape hat man früher gesagt, naja, das haben die normalen Griechen gar nicht verwendet. Das gab es gar nicht im Griechischen. Das kommt bloß im Neuen Testament vor. Das ist quasi eine Erfindung der Christen. Nun, irgendwann später hat man aber festgestellt, nein, das Wort gab es schon. Aber es war kein Wort, das in der Alltagssprache verwendet wurde, sondern es war ausschließlich auf den religiösen Betrieb, also im Tempel, beschränkt auf die Liebe der Menschen zu Gott oder umgekehrt. Und das ist auch die Bedeutung, Agape in der Bibel ist die göttliche Liebe, die Liebe, die von Gott kommt zu uns Menschen. Und wenn 1. Johannes 4 von der Liebe spricht, dann spricht er ausschließlich von Agape, nicht von Phileo. Er spricht nicht davon, dass wir von uns aus lieben sollen, sondern er spricht davon, dass wir die Liebe Gottes empfangen und weitergeben sollen. Ich komme da später nochmal dazu. Das heißt also, es ist wichtig, dass wir diese zwei Begriffe differenzieren und sagen, also wenn die Bibel spricht von Liebe, was meint sie? Ist da Phileo gemeint oder ist da Agape gemeint? Das müssen wir auseinanderhalten. Das sind zwei völlig unterschiedliche Begriffe mit zwei völlig unterschiedlichen Quellen. Und ein Text, der das sehr gut gegenüberstellt, ist Johannes 21. Lasst uns den mal aufschlagen. Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Es ist kurz vor der Himmelfahrt. Jesus ist am Kreuz gestorben, ist beerdigt worden oder begraben worden, ist wieder auferstanden, trifft mehrfach auf die Jünger und jetzt haben wir hier Folgendes. Und ich erlaube mir, den biblischen Text insofern zu ergänzen, dass ich immer dazu sage, es ist Agape oder es ist Phileo, was da drin steht bei Liebe. Und dort heißt es, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mit Agape mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich mit Phileo liebe. Nur normalerweise würde man erwarten, ja gut, wenn Jesus ihn anspricht, liebst du mich mit Agape, dass er dann antwortet und sagt, ja, ja, ich liebe dich mit Agape. Nein, nein, ja, mehr liebe ich dich, aber mit Phileo. Also, er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mit Agape? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich mit Phileo lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich mit Phileo lieb? Also beim dritten Mal sagt er Phileo und nicht Agape. Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragt, hast du mich mit Phileo lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich mit Phileo lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Was ist hier passiert? Nun, Jesus fragt ihn immer, hast du mich mit Agape lieb? Und Petrus antwortet, ich habe dich mit Phileo lieb. Ja, wie ja nun? Weiß er nicht, dass das ein Unterschied ist? Ganz offensichtlich nicht. Ganz offensichtlich erkennt er diesen Unterschied zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Warum? Wir werden später, heute im Laufe der Predigt, noch mitkriegen, Agape ist nichts, was der natürliche Mensch hat. Er kann es also auch gar nicht haben. Insofern war die Frage von Jesus eigentlich unsinnig, in Anführungsstrichen, weil er fragt ihn nach etwas, von dem er weiß, dass er es gar nicht haben kann. Und deswegen reagiert der Petrus da auch ein bisschen verwirrt drauf. Aber wir erkennen daran, wir müssen genauer hingucken. Wir müssen gucken, was steht da jetzt für ein Begriff. Und es wäre für mich wäre es schön gewesen, wenn man da irgendwo in den Übersetzungen eine Anmerkung gemacht hätte. Also hier steht Agape, hier steht Phileo. Oder so wie es im Alten Testament differenziert wird zwischen Fremdling und Fremden. Fremder ist der Heide von draußen, der nichts mit Gott am Hut hat. Und Fremdling ist der Proselyt, der übergetreten ist. Da wird das differenziert. Also wenn ihr darauf im Alten Testament bei Schlachter achtet, Fremdling ist der Proselyt, Fremder ist der, der nicht übergetreten ist, der mit Gott nichts am Hut hat. Der Halotri, genau. So. Also, diese Dinge müssen wir uns jetzt auseinanderhalten. Das heißt, wir können auch die Begriffe nicht austauschen. Deswegen gucken wir einfach mal, wo wird Phileo verwendet. Nun, wir haben den 1. Korinther 16, Vers 22. Einer der letzten Verse des Korintherbriefes, wo es dann heißt, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Wieso? Nun, hier steht nicht Agape, weil Petrus hatte auch keine Agape. Aber wenn einem an Agape mangelt, also man den Herrn nicht mit Agape liebt, dann ist das jetzt noch nicht unbedingt ein Vorwurf. Wenn jemand aber nicht Phileo hat oder kein Phileo, also keine Liebe, die er selber hat, dem Herrn gegenüberbringt, dann ist er auch kein Christ. Damit sei er verflucht. Also ich kann nicht sagen, ich bin der Herr, also Jesus Christus ist mein Herr, und sagen, ich liebe ihn aber nicht. Das geht nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Die anderen Stellen will ich jetzt bloß mal nennen. Also in Titus 1, Vers 8 geht es darum, dass man gastfreundlich sein soll. Philoxenos steht dort an der Stelle. Das heißt also eigentlich wörtlich übersetzt das Fremde liebend, das Fremde Andersartige liebend. Also nicht den Bruder, sondern jemand, der nicht zur Gemeinde gehört, ist damit primär gemeint. Oder das Gute liebend Philagathos. In Apostelgeschichte 27,3 sind die Freunde gemeint, Philos. Oder Römer 12, Vers 10, jetzt haben wir die Bruderliebe nochmal, Philadelphia. Andere Begriffe gibt es dort auch noch oder andere Stellen gibt es da auch noch. Aber gehen wir mal zu Agape über. Agape wird verwendet in Matthäus 24, Vers 12. Und ihr wisst sicherlich Matthäus 24, das sind so die Endzeitreden, beginnen die Endzeitreden des Herrn. Und dort heißt es in Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Gesetzlosigkeit heißt, das Wort, das da steht, ist Anomia. Das ist eigentlich, Dankeschön. Anomia heißt nicht, dass man gegen die Gesetze Gottes ist, sondern dass man sie gar nicht kennt. Man ist völlig ahnungslos bezüglich der Gesetze Gottes. Und weil das überhand nimmt, weil kaum noch jemand sich um die Gesetze Gottes schert, wird die Liebe, die Agape, steht hier, zu Gott erkalten. Und das kann einhergehen mit Zunahme von Phileo. Das heißt, es kann sein, dass man Liebe propagiert, predigt und alles Mögliche macht und trotzdem erkaltet die Agape. Also, nur mal als Beispiel, ein sehr krasses Beispiel, auf dem Christopher Street Day, da fahren Wagen rum und die propagieren praktisch auf jedem Wagen die freie Liebe und alle möglichen Absonderlichkeiten. Aber es hat nichts mit Agape zu tun. Agape ist weit weg davon, da findet man keine Agape. Und das ist das, was wir lernen müssen zu unterscheiden bei dem Wort Gottes. Wenn es heißt, also die Liebe wird erkalten, muss das nicht äußerlich erkennbar sofort sein, sondern man muss schon etwas genauer hinschauen. Welche Form von Liebe ist dort gemeint? Agape oder Phileo? Und wenn Agape gemeint ist, dann müssen wir genauer hingucken, wo sie ist. Und jetzt gehen wir mal mehrere Stellen in Johannes durch. Herr Johannes hat also in seinem Evangelium, aber auch in den Briefen, viel über die Liebe, Agape gesprochen. Und Johannes 5, Vers 42. Oder ich nehme die 41 noch dazu. Er sagt Jesus zu den Umstehenden, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Agape Gottes nicht in euch habt. Das sagt er nicht zu seinen Jüngern, aber das sagt er zu den umstehenden Menschen beziehungsweise auch zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die drumherum sind. Ihr habt die Agape Gottes nicht in euch. Und das heißt, der natürliche Mensch hat sie nicht. Deswegen konnte Petrus auch noch nicht reagieren, weil er hatte die Agape ja nicht. Machen wir weiter mit Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Agape, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Agape geblieben bin. Also die Voraussetzung ist es, seinen Willen zu tun. Wir kriegen die Agape Gottes mit der Bekehrung, aber wir können sie auch wieder verlieren, wenn wir seine Gebote nicht halten, wenn wir seinen Willen nicht tun. Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander mit Agape liebt, gleich wie auch ich euch mit Agape geliebt habe. Das heißt also, wir sollen das, was Christus uns gegeben hat, an andere weitergeben, an Agape. Das heißt, nicht von uns aus kann das kommen, sondern es ist etwas, was von Christus kommt. Und wenn es uns an Agape mangelt, dann sollten wir darum bitten, sie zu bekommen, damit wir sie auch an der Stelle weitergeben können an andere. 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7. Das hohe Lied der Liebe. Die Agape ist langmütig und gütig. Die Agape beneidet nicht, die Agape prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Agape ist uneigennützig. Agape ist etwas, was nicht auf den eigenen Vorteil bedacht ist, sondern auf das Vorankommen der anderen, den Vorteil für die anderen. Bitte um Entschuldigung. Galater 5, Vers 22. Wir müssen leider so ein bisschen durch die verschiedenen Stellen einfach durchgehen. Es gibt jetzt nicht so ein Kapitel, wo man sagen kann, hier steht alles drin, mehr brauchen wir nicht, sondern wir müssen einfach aus den Einzelnen zusammen sammeln. Und dort heißt es Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Agape, Freude, Friede, Langmut und so weiter. Das heißt, Agape ist eine Frucht des Geistes. Ohne den Geist keine Agape. Das heißt, wir können gar nicht erwarten, dass ein Mensch aus der Welt Agape hat. Geht nicht. Erst mit der Bekehrung, mit dem Augenblick, dass jemand sein Leben dem Herrn übergibt, erst in diesem Augenblick bekommt er den Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist kann er auch die Agape bekommen. Und Agape oder überhaupt der Heilige Geist hat jetzt weniger was mit Gefühlen zu tun. Wir schlagen mal Jesaja 11 auf, die Verse 1 bis 2. Dort ist eine Vorausschau auf das Kommen des Herrn gegeben. Und Jesaja sagt dann, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen, und jetzt ist es 7 Varianten des Geistes genannt, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wenn man mal vom Letzten absieht, sind das alles Dinge, die mit dem Verstand stattfinden. Und zur Furcht des Herrn komme ich in einer späteren Predigt. Da werde ich auch erklären, dass das auch nicht ein Gefühl ist, sondern mehr eine verstandesmäßige Entscheidung. Das heißt, der Geist ist nicht emotional. Man kann ihn nicht spüren, man kann ihn nicht fühlen. Da rieselt es eigentlich so ein religiöser Schauer dann runter. Sondern es geht einfach um verstandesmäßige Entscheidungen. Und wenn der Geist verstandesmäßig arbeitet, dann arbeitet auch die Liebe nicht über das Gefühl, sondern über den Verstand. Und sie hat einen Sinn. Schlagen wir auf, Epheser 1, Vers 4. Und da schreibt Paulus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadellos vor ihm seien in Liebe. In Agape. Das heißt also, die Agape hat ein Ziel. Jesus will uns heilig und untadelig vor sich herstellen, hinstellen. Und das ist das Ziel, das die Agape verfolgt. Und dieses Ziel liegt außerhalb der Person, die es betrifft. Also es kann sein, dass diese Person das gar nicht will. Aber Jesus hat trotzdem dieses Ziel. Und das bedeutet ganz klar, dass die Agape Dinge manchmal zu Maßnahmen schreitet, die scheinbar nicht sehr liebevoll aussehen. Das Ganze hat ein weiteres Ziel. Es geht nicht nur darum, dass wir hingestellt werden, sondern Epheser 4, Vers 16 schreibt Paulus das nochmal. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Aufarbeitung seiner selbst in Agape. Also, Agape bedingt auch die Hinwendung zum Bruder, selbst dann, wenn man keine unbedingte Sympathie für ihn hat. Aber es geht nicht um Sympathie, es geht nicht darum, dass man, ich sag mal, ein auf einer Wellenlänge schwimmt und so an sich mit ihm gut klarkommt, sondern es geht darum, dass wir die Aufgabe haben. Es geht darum, dass klar von Gott gesagt wurde, es geht um den Leib und alle, die zum Leib dazugehören, um die haben wir uns zu kümmern und um die weniger, ich sag mal, Angesehenen mehr als um die Angesehenen. Nun, 1. Johannes 4 hatten wir schon gesehen, da dreht sich letzten Endes alles um die Agape und die ist letzten Endes der Schlüssel für alles. Und wir hatten jetzt erkannt, Agape hat etwas mit Erziehung zu tun. Und da sind wir natürlich an der Stelle, wir wissen, Christus will uns heilig und untadelig vor sich stellen. Wir sollen Glied am Leib des Christus sein und befähigt werden, auch dort zu stehen, wo der Herr uns haben will. Und eine weitere Sache ist, Frauen werden nicht aufgefordert, ihre Männer mit Agape zu lieben, sondern Männer werden aufgefordert, ihre Frauen mit Agape zu lieben. Frauen aber ihre Männer mit Phileo. Warum? Nun, Frauen sollen ihre Männer nicht erziehen, auch wenn sie es manchmal gerne möchten und auch tun. Aber liebe Schwestern, wenn ihr das tut, solltet ihr euch darüber im Klaren sein, ihr befindet euch in Rebellion zu Gottes Wort. Liebt eure Männer mit Phileo. Die Männer aber sollen ihre Frauen mit Agape lieben. Und dazu gehört mehr als nur sie zu erziehen, dazu gehört auch die Aufopferung, Aufopferungsbereitschaft, die Jesus gebracht hat. Das heißt, Agape hat nichts mit Kuscheln und Schmusen zu tun, sondern sie kann äußerlich durchaus herzlos aussehen. Und man kennt Agape oftmals nur dann, weil man sie vom Ziel her betrachtet. So wie bei der Kindererziehung. Also man kann seine Kinder laufen lassen. Man kann seine Kinder einfach laufen lassen und meint, sie müssen ihren Weg selber finden und ich liebe meine Kinder so, ich werde sie doch nicht einengen. Aber das ist keine Liebe im Sinne von Agape. Sondern man muss immer sehen, ja, was mache ich, was passiert, wenn ich die Kinder laufen lasse? Sie werden Gott auch aus dem Ruder laufen. Sie werden den Weg zum Herrn nicht finden. Sie werden, wenn sie mich als Autorität nicht akzeptieren, auch später keine anderen Autoritäten akzeptieren. Sie werden viel weniger denn Gott als Autorität akzeptieren. Gut, es gibt vielleicht die eine oder andere Ausnahme, wo der Herr eingegriffen hat und sie dann irgendwann zum Bewusstsein gekommen sind, dass das so nicht geht. Aber der Trend ist vorgegeben. Und wenn wir in die Welt schauen, sehen wir, was da rauskommt. Da sehen wir das. Es kann auch sein, dass man sogar versucht, den Kindern alle Steine aus dem Weg zu räumen. Aus Liebe. Aber in Wirklichkeit ist das keine Liebe. In Wirklichkeit gibt man ihnen nicht die Möglichkeit, an den Steinen, die im Weg stehen, zu wachsen. Ja, letztes Jahr wurde mir dann gesagt, dass eine Frau, ich bin ja als Dozent auch tätig, dass also eine Mutter nicht bei mir nachgefragt hat, auch nicht beim zuständigen Professor nachgefragt hat, sondern gleich zur Direktorin gegangen ist und gesagt hat, mein Sohn kann keine 5 gekriegt haben in Physik. Der Dozent muss weg. Tatsächlich, also der Dozent muss weg, weil es kann nur an ihm liegen. Dass der das vielleicht nicht verstanden haben kann. Dass er faul war, kam überhaupt nicht in Frage. Ja, sie versuchte sogar bei einem 19-Jährigen noch alle Steine aus dem Weg zu räumen. Und wenn dieser Stein der Dozent ist, na, dann muss der eben weg. Gut, ich bin immer noch da, er nicht mehr. Aber das muss nicht so sein. In der heutigen Welt weiß man da nie, was da passiert. Ja? Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Im Gegenteil. Wie lange will sie das noch machen? Irgendwann kommt er an den Punkt, wo sie da nicht mehr eingreifen kann. Auch wenn sie als Rechtsanwältin sicherlich weitergehen kann als manch ein anderer. Es geht darum, dass man auch erzogen wird oder dass Kinder erzogen werden. Und Erziehung ist aus der Sicht des Kindes immer mit Drangsal verbunden. Ja, wenn man also eine Strafe kriegt, normalerweise freut man sich nicht, obwohl unsere Kinder haben da manchmal gesungen hinterher, aber eigentlich nur deshalb, weil sie verstanden haben, warum sie die Strafe bekommen haben. Ja, und weil sie wussten, wenn die Strafe abgearbeitet ist, ist wieder Frieden, ist wieder Shalom mit meinen Eltern. Und darum geht es ja. Also, Agape hat sehr viel mit Drangsal zu tun, mit Erziehung zu tun. Und ich möchte 6 Thesen aufstellen. 6 Thesen, weil es geht um uns Menschen, deswegen die Zahl 6. Erste These, wer keine Drangsal leidet, ist auch kein Kind Gottes. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Und ich meine nicht, wer jetzt im Moment gerade mal keine Drangsal leidet, sondern wer grundsätzlich keine Drangsal leidet. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Paulus kommt bei seiner Reise nach Lystra und Ikonium und Antiochia. Und dann heißt es, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Er sagte nicht, ihr da in Ikonien, ihr müsst viele Bedrängnisse erleiden. Nein, wir als alle, die wir Christen sind, müssen durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes eingehen. Also wir kommen nicht drum rum. Also ich persönlich würde das ja gerne rausstreichen, solche Passagen, weil ich leidenscheu bin. Aber sie stehen da. Und sie sind auch Realität. Ja, mehr noch, als Paulus seine Bekehrung hatte, in Apostelgeschichte 9, Verse 15 und 16, da wird Ananias geschickt und vorher sagt der Herr zu ihm, im Apostelgeschichte 9, Vers 15, aber der Herr sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser, nämlich Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und vor die Kinder Israel zu tragen. Bis dahin kann man sagen, ist eine richtige Auszeichnung. Aber dann heißt es weiter in Vers 16, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Möchte ich dann doch nicht mit Paulus tauschen. Und wenn man dann weiß, dass er da gesteinigt wurde, geschlagen wurde, zigfach und so weiter, doch keine Auszeichnung. Aber warum ist das so? Geht es nicht auch ohne? Äußert sich die Liebe Gottes wirklich nur durch solche Sachen? Spielt Gott mit uns? Nun, jemand, der schon mal eine Katze beobachtet hat, die eine Maus gefangen, aber noch nicht gleich gefressen hat, sondern ein bisschen spielen will, ist ein sehr unschönes Spiel, zumindest für die Maus. Ja. Also Katzen sind richtig fies an der Stelle. Die schleppen sie irgendwo hin, wo die Maus keine Chance hat und dann lassen sie die im Prinzip in ihrem Todeskampf dort, spielen sie mit ihnen. Aber Gott ist keine Katze. Die Agape hat immer einen Zweck und Drangsal ist oftmals das Mittel zum Zweck. Und deswegen ist der Grund der Drangsal oftmals vielschichtig. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, den hatte ich eigentlich schon erwähnt. Drangsal als Erziehung, wenn wir uns auf dem falschen Weg befinden. Hebräer 12, Vers 6. Kurz und bündig, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Heißt es, den der Herr mit Agape lieb hat, den züchtigt er. Nun, ich will das mal an einem Beispiel erläutern. Jakob und Esau, Zwillinge. Gut, die waren sich ja nicht wirklich gerade grün, aber da hatte jeder so ein bisschen dran beigetragen, aber bei Jakob wissen wir auf alle Fälle, das war ein ganz schön Schlitzohr. Der war ein Betrüger. Lügner, Betrüger, hat seinen Bruder betrogen, hat seinen Vater betrogen und er wurde von Gott geschlagen, er musste fliehen, ist zu Laban, von dem wurde er dann betrogen. Ja, du darfst für meine jüngste Tochter 7 Jahre arbeiten. Oh, habe ich dir die falsche gegeben, schade. Du darfst für die jüngste Tochter noch mal 7 Jahre arbeiten. Also das ist schon ein Betrug. Ne? Dann, als er dann zurückzog in das heimatliche Gebiet, gab es einen Kampf am Jabbok mit dem Herrn und er hat ihn dann gelähmt. Ab da war er dann gelähmt. Die Nachkommen Jakobs sind nach Ägypten gegangen, in die Sklaverei. Dagegen Esau, Esau blieb im Haus des Vaters, er hat offensichtlich alles Materielle dort geerbt. Er erbte auch das Gebirge Seir und wurde von gegenüber Israel unter Schutz gestellt. Und zu Zeiten Jesu war Herodes, der König, ein Edomit, der über Israel herrschte. Also könnte man sagen, Esau ist der Geliebte von Gott, Jakob der Verfluchte. Na ja, dann schlagen wir mal Malachi 1, Vers 3 und 4 auf. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen, sie mögen bauen. Ich aber werde niederreißen und man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeit und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Das ist das Gegenteil. Das heißt, entscheidend ist nicht, wie es äußerlich aussieht, scheinbar aussieht. Ja, das ist der eine, der Gesegnete, der hat alles, dem geht's gut, bestens, sondern entscheidend ist, wie der Herr das Ganze sieht und der Herr sieht das ganz anders. Und hier kann man sagen, Esau ist dahingegeben. Gott lässt ihn laufen. Jakob aber wurde erzogen. Und weil Jakob, also es gibt ja Kinder, die kann man ganz leicht führen. Und es gibt Kinder, die kann man nicht leicht führen. Und diese Kinder, die man nicht leicht führen kann, brauchen mehr Drangsal, damit sie trotzdem in die Spur kommen. Und das sieht immer so aus, als wären die Ungeliebten sind. Aber es sind sie nicht. Und genauso Jakob. Jakob war nicht der Ungeliebte bei Gott. Nur Jakob brauchte mehr Erziehung. Esau, den hat Gott aber nicht erzogen, sondern hat ihn laufen lassen. Dritter Punkt. Drangsal als Prophylaxe. Nun, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber manchmal ist es ja so, dass man den Kindern vor dem Kindergottesdienst erstmal nochmal einschafft, ruhig sein, nicht rumtoben und so weiter. Prophylaktisch, nicht, dass sie schon was getan hätten. Nein, einfach prophylaktisch ihnen ein paar warnende Worte mitgeben. Das ist normal. Ich kann mich entsinnen, sowas auch gehört zu haben, als ich noch klein war. Ich kann mich nicht entsinnen, dass das begründet gewesen wäre, aber offensichtlich wohl doch. Aber eins können wir erkennen, fast alle Männer Gottes, denen Gott eine schwere Aufgabe gegeben hat, die hat er vorher in die Drangsal geführt. Josef wurde als Sklave verkauft, ist unschuldig im Ausland ins Gefängnis geworfen worden, ohne Hoffnung, damals jemals lebend rauszukommen. Gott hat es getan, um ihm klarzumachen, er ist absolut von ihm abhängig. Das war notwendig, dass er sich nicht überhebt. Und dann konnte er auf ihn aufbauen und ihn zum zweiten Staatsmann Ägyptens machen. Es wäre ansonsten nicht gegangen. Er hatte vorher schon die Nase hochgetragen, als er seinen Brüdern gegenüber sagte, hey, ich hatte wieder einen Traum. Ja, und ihr habt euch mir gegenüber verneigt. Nun, stellt euch vor, er wäre zweiter Staatsmann geworden mit dieser Einstellung. Wäre nicht gegangen. Oder Mose. Mose, 40 Jahre eine Top-Ausbildung an den besten Fakultäten des Weltalls, hätte ich fast gesagt, also der Erde. Eine Top-Erziehung am königlichen Hof. Naja, und dann musste Gott ihn erstmal 40 Jahre in die Wüste schicken zum Abkühlen. Und er hat nur noch Gespräche geführt mit Schafen und Ziegen, Ziegen und Schafen. Und als Gott dann auf ihn zukommt, sagt er, ich kann nicht reden. Stephanus in seiner Rede dann sagt, na doch, er konnte reden, aber er war selber an der Stelle, dass er sagte, ich kann das alles nicht mehr. Also Herr, mache du. Und das war notwendig, damit er gehen konnte. Und selbst Jesus, der Schöpfer des Universums, musste durch das Tal durch, um dann über alle Maßen erhöht zu werden. Wie viel mehr wir, dass wir prophylaktisch von Gott erstmal gedrückt werden, damit wir uns nicht überheben. Nun, es gibt auch andere Beispiele, Absalom zum Beispiel, bei dem war es nicht so. Und er rebellierte gegen seinen Vater. Der Teufel musste es nicht. Und er rebellierte gegen Gott. Also, wenn wir unten durch müssen, dann lasst uns das sagen, es ist nur zu unserem Besten. Auch wenn es vielleicht in der Phase nicht so aussieht. Es hat auch einen anderen Vorteil. Römer 5. Römer 5, die Verse 3 bis 5. Ich weiß nicht, ob ich dies, so wie Paulus das sagt, so auch aussprechen kann, aber ich lese es einfach mal vor. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirken. Die Standhaftigkeit aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Agape Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Bedrängnisse sind notwendig, damit wir durchhalten lernen. Und das Durchhalten stählt uns. Und das ist so wie beim Training. Ja, wer immer nur sagt, oh, das ist mir zu schwer, oder um mal wieder auf die Studenten von mir zu kommen, ungenannterweise zu zitieren, ach, die Aufgabe war so schwer, können Sie mir nicht sagen, wie die Lösung ist? Nee, wenn Sie sich dort nicht durchbeißen, werden Sie es nicht lernen, sich an Problemen, Probleme lösen zu können. Aber wenn Sie fertig sein wollen als Ingenieur, ist genau das Ihre Aufgabe. Also lernen Sie es auch jetzt. Das Ergebnis kennen Sie, also wenn Sie auf ein falsches Ergebnis kommen, wissen Sie, Sie haben irgendwo, sind falsch gelaufen. Also die Prüfung haben, können Sie machen, aber Sie müssen dort durch. Nun, geht einfach nur darum, dass wir uns nicht überheben. Und auch der Paulus sagt, also ich habe mehrfach, dreifach gebetet, dass mir der Stachel im Fleisch genommen wird. Und der Herr hat mir immer nur gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Es ging eigentlich nur darum, dass Paulus sich nicht überhebt, weil Paulus hat Dinge erlebt, von denen würden wir nur träumen. Ja, er hat dann in dem Zusammenhang auch gesagt, ich war im dritten Himmel. Ich habe das Paradies gesehen. Ich habe dort unaussprechliche Worte gehört. Wir können uns das nicht mal vorstellen, was der gehört und gesehen hat dort. Und Gott hat dafür gesorgt, dass er sich nicht überhebt und sagt, hey, ich bin Paulus, was wollt ihr? Keiner von euch hat das erlebt, was ich erlebt habe. Er hat ihm Stachel gegeben. Was auch immer dieser Stachel ist, da wird immer gerätselt. Vierter Punkt, Drangsal, um uns zu testen. Gesundheit. Drangsal, um uns zu testen. Hiob. Wir wissen es, der Teufel kommt zweimal zu Gottes Thronsaal. Das erste Mal sagt er, nimm ihn seinen ganzen Reichtum, nimm ihn seine Kinder und du wirst sehen, er wird dich verfluchen. Und Gott sagt, mach es, aber taste ihn nicht an, seine Gesundheit nicht. Der Teufel kann ihm das nehmen. Hier verflucht Gott nicht. Zweite Mal kommt er an und sagt, ja, aber wenn du ihm jetzt auch noch die Gesundheit nimmst, und das ist heute in der heutigen Zeit ein ganz wichtiger Punkt, die Gesundheit, wenn du ihm auch noch nimmst, dann. Nun, es gibt sicherlich einen Kampf, auch Diskussionen mit seinen drei Freunden, die da kommen und wo es Gespräche gibt. Aber Hiob verflucht Gott nicht. Und am Ende sagt er in Hiob 42 seine Erkenntnis, Hiob 42, die Verse 5 und 6, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und Gott hat ihm alles zurückerstattet. Alles, was er hatte, hat er ihm doppelt zurückerstattet. Gut, die Kinder nicht, die hat er auf der Erde nur einfach gekriegt, aber die anderen Kinder waren ja nicht wirklich tot, sie waren nur nicht mehr auf der Erde. Ja, die lebten immer noch, also hat er immer noch die doppelte Anzahl an Kindern. Gott tut das, um uns zu testen. In heutigen Gemeinden würde man sagen, darf er das überhaupt? Also, das ist doch nicht menschenwürdig, sowas zu machen. Einfach so ein Spiel mit einem schuldlosen Mann dort das zu machen, und geht doch eigentlich nicht. Gott hat doch eigentlich nicht das Recht dazu. Aber liebe Geschwister, Gott ist kein Humanist. alles andere, aber kein Humanist, sondern er setzt nicht den Menschen an erster Stelle, sondern er ist die erste Stelle. Und wir sind nur seine Geschöpfe. Und wenn Gott uns testen will, womit auch immer, hat er alles Recht dazu. Fünfter Punkt, Drangsal, damit wir durch Leiden, durch unsere Leiden, andere erretten. Nun, die Stelle will ich jetzt nicht lesen, ist ein bisschen länger. Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 33, wer das zu Hause nochmal nachlesen will. Paulus und Silas sind unterwegs, sie werden geschlagen, sie werden in den Block gespannt. Das Auspeitschen, das musste, oder das mit dem Stock schlagen, musste also noch am Tag passieren. Das heißt, es war also irgendwo bis 18 Uhr. Und dann heißt es, um Mitternacht begannen sie Gott zu loben. Das deutet für mich darauf hin, auch der Paulus und Silas haben nicht sofort, nachdem die Schlösser dort geklickt haben, sofort gesagt, wir können Gott loben dafür, sondern sie haben auch so 6 Stunden gebraucht, um dahin zu kommen. Ja, also nicht alles war immer so super einfach bei Paulus, das wird nur nicht beschrieben. Aber wir wissen, dass das schon ein gewisses Problem war. Aber sie haben dann Gott gelobt. Und wofür das Ganze? Wofür diese ganzen Schläge? Wofür diese Schmerzen, die sie dann ja auch im Nachgang immer noch weiter hatten? Damit sich Leute bekehren. Und wenn ihr mal so die Märtyrergeschichte lest, dann könnt ihr sehen, es gibt Menschen, die sind auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, weil man die Lehre, der Täufer zum Beispiel, ausrotten will. Aber das Ergebnis war, dass sich für einen Verbrannten 10, 12 Leute bekehrt haben. Sie sind gestorben, damit andere zum Glauben kommen. Was kann einem Besseres passieren? Okay, nicht, dass ich mir das wünsche, gebe ich ja zu. Ich sagte, ich bin leidenscheu, aber lasst uns das immer mal von der anderen Seite her betrachten. Lasst uns nicht immer den Blick auf uns wenden, was uns alles Widerwärtiges passiert, sondern lasst uns fragen, wofür brauchst du das, Herr? Lass mich das mit Freuden ertragen, damit du dein Werk erfüllen kannst. Und den Spruch Johannes 3, Vers 16 kennen wir sicherlich auswendig. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Was gibt es Größeres, als dass Gott seinen Sohn gibt, dafür, dass wir leben können? Und nur jemand, der Vater ist, der weiß, was es bedeutet, seinen Sohn zu geben. Weil normalerweise würde man eher sich selber opfern als seinen Sohn. Man würde sich vor seinen Sohn stellen und sagen, nein, du nicht, dich will ich schützen. Ich werde es ertragen. Gott hat das Größte gemacht, das größte Geschenk der Liebe und die größte, Darlegung der Liebe gebracht, die man bringen kann, indem er seinen Sohn geopfert hat für uns, auf das wir leben. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, das ganze Lieblose, was hier draußen ist und so weiter, oder wenn Gott wie bei Hiob zum Beispiel dem das alles wegnimmt, das ist doch lieblos, dann hat er nicht verstanden, was Gottes Liebe wirklich ist. Er hat nicht verstanden, dass Gott uns den Beweis gemacht hat, erbracht hat, dass er Liebe ist, aber unsere Vorstellung der Liebe ist etwas Falsches. Unsere Vorstellung der Liebe hat etwas damit zu tun, dass wir so eine Art Affenliebe haben, wo wir möglichst allen alle Steine aus dem Weg räumen wollen. Und der sechste Punkt, Drangsal dafür, dass ich andere trösten kann. Und dann könnte man auch sagen, wozu denn das? Ich kann doch auch so, wenn es mir gut geht, andere trösten. Aber habt ihr schon mal das Problem gehabt, dass ihr wirklich krank wart, schwer krank wart? Ich rede jetzt nicht darüber, dass ihr mal einen Schnupfen hattet oder auch meinetwegen mal eine normale Grippe oder so, wo es einem nicht so gut geht, sondern richtig schwer krank, wo man nicht wusste, was ist. Also ich zum... Nee, ich meine keinen Männerschnupfen. Ich meine richtige Krankheit. Also ich habe mal im Krankenhaus gelegen, wo die Ärzte sagten, sie sind dabei zu sterben, aber wir wissen nicht, was sie haben. Und wenn dann jemand kommt, das blühende Leben, möglichst frisch aus der Südsee, braun gebrannt, und sagen, wird schon wieder. Das ist kein Trost. Da würde man einfach sagen, ach weißt du, kannst du mich in Ruhe lassen. Wenn aber ein anderer kommt, der sich vielleicht gerade selber so schleppen kann, und der sagt ein paar tröstende Worte, ist es etwas völlig anderes. Wir haben es auch noch biblisch. 2. Korinther 1, Vers 4. Da haben wir es schwarz auf weiß. Ich nehme mal die 3 mit dazu, damit der Satz vollständig ist. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnisse sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Merkt ihr das? Er sagt, wir müssen in Bedrängnis, um von Gott getröstet zu werden, damit wir mit dem Trost, den wir dann erhalten haben, andere trösten können. Harte Kost heute, ne? Aber es ist nicht so, dass uns das alleine so geht. Auch der Herr selber, und das finden wir im Hebräer 4, Vers 14 bis 15, können wir zu Hause nachlesen, der Herr selber hat alles selbst erlitten. Es ist nicht so, dass er nicht vorangegangen ist. Also heutige Zeit, das ist ja so, wir haben jetzt mal heute früh mal am Frühstückstisch darüber gesprochen, der Unterschied zwischen früheren Armeen und heutigen ist die, früher sind die Leute gesagt, die führenden Leute haben gesagt, mir nach. Sie sind vorangegangen. Sie waren ein Vorbild. Sie konnten kämpfen und sie konnten das auch besser einschätzen. Ja, wenn wir im Alten Testament lesen, auch die Könige waren am Krieg beteiligt. Die waren da. Sie setzten sich der Gefahr aus, getötet zu werden in diesem Kampf. Die führenden Leute heute findet man ganz sicher in irgendeinem Bunker, wo ihnen ja möglichst nichts passiert und sie schreien nur, voran, ihr voran. Aber nicht Gott. Jesus ist vorangegangen. Wir müssen ihm nur noch folgen. Nicht wir müssen vorangehen, sondern er ist vorangegangen. Ich hatte vorhin übrigens festgestellt, ihr lebt gefährlich. Ich habe keine Uhr, deswegen habe ich meine hier hingelegt. Meine Zeit ist also, glaube ich, jetzt ziemlich abgelaufen. Sonst wäre das schwierig für mich, das einzuhalten. Also, Fazit. Gott ist ein Gott der Liebe. Gar keine Frage. Das sagt die Bibel an ganz vielen Stellen. Und da stimme ich mit vielen überein. Nur, was meint die Bibel mit Liebe? Da gehen, glaube ich, die Meinungen auseinander. Gott hat seine Liebe dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn für uns sterben ließ, damit wir leben können. Und das ist der größte Liebesbeweis, den es überhaupt gibt. Und das ist keine Gefühlsduselei, sondern der Tod am Kreuz war etwas Schreckliches. Es war eine Selbstaufopferung für andere. Das heißt, die Liebe Gottes ist Agape, nicht Phileo. Und Agape hat ein Ziel für uns oder ein Ziel für andere, auf die diese Agape gerichtet ist. Und das Ziel ist es, dass wir dem Sohn ähnlicher werden und dass wir uns da erziehen lassen. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir nicht rumzetern, sondern das Ganze annehmen. Egal in welche Situation der Herr uns stellt. Und dass wir seinen Willen erfüllen, nach seinem Willen fragen und dadurch Frucht bringen. Und wir müssen verstehen, dass Drangsal aus Agape heraus geschieht. Und Agape ist nicht das, was die Welt unter Liebe versteht, sondern für die Welt ist Agape ein Mysterion. Aber für uns sollte klar sein, der Herr liebt uns und er erzieht uns und er möchte das uns gebrauchen und darum tun wir das. Und wir haben einen Trost. Wenn wir dann soweit sind, dass der Herr uns soweit erzogen hat und wir dann in den Himmel kommen, dann haben wir es geschafft. Also lasst uns die paar Tage, die wir hier noch verbringen werden, durchhalten. Amen. Mir ist eingefallen, dass ich noch einen Satz vergessen habe zu sagen. Ich habe am Anfang mehrere Bücher zitiert und möchte da an dieser Stelle klarstellen, das wollte ich eigentlich am Ende machen, klarstellen, diese Bücher, nachdem wir das alles jetzt gehört haben, haben eigentlich nur einen Wert, und der wäre in dem Ofen der Heizwert.